Liebe Fugis, wir sind zurück. Eure beiden Zuckerschnuten. Wieder am Mikrofon.
Ich sag einfach hello again. Marc, du bist es, ich bin so froh. Oh, Fugis, Markus, seid ihr auch heute da?
Markus, jetzt ist wieder eine Folge benutzt, weil jetzt vertreibt sie nicht alle wieder. Jetzt freuen sie sich vielleicht gerade, dass wir wieder zusammen da sind. Fugis, wir sind wieder da in alter Aufstellung. Markus und Marc im Podcast-Feuilleton. Yeah. Wir besprechen heute wie üblich 6 Schlagzeilen für euch, mit euch. Es wird absurd, es wird skurril, es wird zum Nachdenken und, wie hast du so eben schön gesagt im Vorgespräch, zum Kopfschütteln. Ich teaser mal, ich habe 3 Schlagzeilen dazu.
Ja, auch
ich habe einen Skandal um eine Kunstausstellung, ich habe den Abschied vom Journalismus und ich habe, Markus, ich weiß so, wie du tickst, ich habe einen Männer-Beauty-Trend für dich mitgebracht.
Oh, sehr, sehr, sehr schön. Marc, ich habe dir einen Helden meiner Jugend mitgebracht, der für mich nie ein Held war, sondern immer ein nerviges Tier, Benjamin Blümchen. Ich habe dir einen deiner Lieblingssänger mitgebracht. Die Frisur ist fast ähnlich, Rod Stewart. Und ich habe dir, das, was du am allerliebsten hast, weil du einer der größten Fußballfans bist, ja, den ich kenne. Ich habe dir etwas über fotogene Fußballer mitgebracht.
Ah, Markus, ich habe es mir extra verkniffen, nichts zu fucking EM. Naja, okay.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Es ist viel passiert. Wir haben wundervolle Folgen gemacht, nur nicht zusammen, würde ich sagen.
Ja, ja. Ich hab endlich mein Niveau über die Frauen.
Endlich, ja. Ich habe die Folgen von Sarah und dir sehr genossen.
Es ging uns genauso, Sarah und mir, eure Folgen. Ja. Und ich habe echt gedacht, wie klug wir wirklich sein können und wie smart, ja, wenn unsere Partnerinnen an unserer Seite sind, endlich Niveau, endlich Intellekt, endlich Friedfertigkeit und kein Krieg.
Das
in einem.
Ist vorbei.
Ist vorbei. Wir müssen uns jetzt richtig austoben. Ich habe so viel aufgestaut in mir. Du weißt doch, das ist der Krieg in mir. Ich wie weiß. Beim Reinhard, beim Götz.
Ich
ja,
weiß,
weißt du
ich
doch.
Ich weiß.
Ja.
Der Krieg, ja, der Krieg in dir muss Podcast finden. Also. Ja. Ja, Fugis, was ist noch passiert? Bevor wir in die Schlagzeilen reinstarten, kurze Recap. Yes. Was so geschah, für alle Fugis, die es nicht mitbekommen haben. Wir hatten sozusagen ein Vierer-Feature, aber nicht als Podcast, sondern in der echten Welt. Markus und Sarah waren am Wochenende in Hamburg und ihr habt einen, man kann es nicht anders sagen, fantastischen Vortrag bei uns im Mothership gehalten.
Sag's doch nochmal. Ich hab's nicht ganz verstanden. Wie war's?
Unfucking fassbar fabulous Vortrag gehalten.
Danke, ja. Danke. Die Academy dankt. Vielen Dank.
Unbedingt. Ja. Und zwar hier im Studio in der Galerie im Mothership in Hamburg haben wir diese Reihen, wo wir offene Ateliers haben, Dark Art Clubs und so weiter. Und wir hatten ein Sonderformat vom Dark Art Club, wo es ein bisschen um die dunkle Seite von der Kunst geht. Und ihr habt
diesen Titel.
Danke, einen bombastischen Vortrag gemacht, Höllenfahrten. Und da ging es, du kannst es viel besser erklären. Die Kurzform ist, dass ihr so eine filmische Reise durch Religionskultur und Popkulturgeschichte gegeben habt. Und es war unfassbar. Und alle, die da waren, haben es richtig gefeiert. Es wird auch bald ein Video dazu kommen. Das erwähnen wir hier dann nochmal. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Und wir werden dazu, das müssen wir auch noch dazu sagen, bevor ich erzähle, worum es geht, wir werden mit Lotte und Sarah zusammen eine Viererreihe Fugengold machen. Und zwar werden wir die Fragen, die Lotte und du sich notiert haben, aber nicht mehr fragen konnten, weil wir so lange gemacht haben, werden wir nochmal hier in einem Fugengold-Special zusammen verhandeln. Wenn das Video draußen ist und ihr euch dann, wenn ihr mögt, das Video anschauen könnt zum Vortrag, um dann halt, wenn ihr noch Lust habt, die Folge zu hören. Es ging darum, dass der der Aufzug als Transportort religiöser Mythen zwischen Himmel und Hölle verhandelt worden ist. Also welche Rolle spielt der Teufel in Transportsituationen? Was hat das mit Religion zu tun, mit religiösen Mythen? Also es geht natürlich um das Christentum, die Bedeutung von Gott und Teufel im Christentum. Und warum haben wir das religionskritisch gelesen und kapitalismuskritisch und das vor dem Hintergrund der Kunstgeschichte, der Frage, wie man in die Hölle gerät, wie die Hölle aussieht, wofür die Hölle steht, was dort in den Höllenschlunden so passiert, warum die Hölle eigentlich die Erde ist und wir sie nicht transzendieren können und so weiter und so weiter. Das hat uns viel, viel Freude gemacht. Ihr habt das ganz fantastisch gestaltet, den Raum. Ich meine, das Mothership ist natürlich ein fantastischer Ort, um nicht nur Kunst, Kultur, Philosophie ausschweifen, zu tanzen, zu trinken, Freude zu haben. Nein, das ist einfach ein wahnsinnig toller, auratischer Ort und Orte sind wichtig. Wir haben ja über Orte gesprochen, also über den Aufzug als Ort, also als Ort der Enge. Und das war natürlich euer Mothership, ist ein Ort der Weite. Ja. Und es ist ja auch komplett weiß gestrichen. Ja, also auch ein heller Raum, ein lebendiger Raum, in dem wahnsinnig viel möglich war. Und das war auch der richtige Ort und die richtige Inszenierung, um über dieses Thema zu sprechen. Ja. Also vielen, vielen Dank dafür. Es hat uns viel, viel Freude gemacht. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, demnächst mal euch den Vortrag anzusehen und dann unseren Talk drüber zu hören.
Unbedingt, Leute. Also richtig geiler Scheiß. Ich weiß wenige Orte, wo man das sonst hören kann. Ja, richtig gut.
Ja, sehr, sehr gut. Was ist noch passiert, mein Lieber? Hast du noch was im Köcher oder sollen wir gleich reingehen und sagen, jetzt nach 6 Wochen gemischten Tüten, gehen wir gleich rein. Okay, liebe Fugis.
Lass durchstarten in die Schlagzeilen.
Wir starten durch. Ja, lieber Marc, qua hier Alterspräsidentschaft übernehme ich mal den ersten Artikel. Ja, bitte. Und es geht natürlich auch um alte Themen, um Themen, die fast so alt sind wie ich. Es geht um Benjamin Blümchen. Mhm. Und zwar ist es ein Artikel aus der Zeit Online vom 15. Juni 24, also vom Tag unseres Vortrages, also Samstag. Und der Artikel lautet, sei kein Wichtel, wenn du ein Elefant sein kannst. Eine Kita will nicht mehr Benjamin Blümchen heißen. Der zuckerliebende und bequeme Elefant passe nicht mehr ins Konzept. Den Kindern werden nun neue Vorbilder gegeben. Ein Zeitartikel von Judith Lirre oder Liere. Entschuldigung, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Cancel Culture. Kapitel 324.537. Jüngstes Opfer, Benjamin Blümchen. Der im Jahr 1977 erfundene sprechende Elefant aus der Hörspiel- und Trickfilmreihe soll ausgemustert werden, passt nicht mehr in unsere Zeit, vertritt die falschen Werte, ist ein schlechtes Vorbild für unsere Kinder. Das findet jedenfalls eine Kita in Bautzen, die sich 1992 nach Benjamin Blümchen benannt hatte und nun anders heißen will. Er passe nicht mehr zur Konzeption der Kita, erklärte die Leiterin in einem Interview. Diese Konzeption sei nämlich der, Zitat im Zitat, lebensbezogene Ansatz nach Professor Norbert Huppertz mit 3 wesentlichen pädagogischen Zielen. Dann wiederum Zitat der Schulleiterin, die Erziehung zum Weltbürger, zu Umwelt- und Naturbewusstsein und zu Friedensfähigkeit. Zitat Ende. Im Gegensatz zu vorherigen öffentlich gewordenen Plänen zu Kita- und Schulumbenennungen, die in den letzten Monaten für Aufregung sorgten, Anne Frank und Ottfried Preußler, blieb der große Aufschrei über diesen Akt des Cancelns bisher aus. Kein FAZ-Herausgeber sprang Benjamin Blümchen in einem empörten Kommentar bei, weshalb wir das nun übernehmen. Zunächst die Behauptung, Benjamin Blümchen passe nicht zu den pädagogischen Zielen Erziehung zum Weltbürger, Umwelt- und Naturbewusstsein und Friedensfähigkeit, ist völliger Quatsch. Benjamin Blümchen ist eines der friedfertigsten Wesen im Kosmos der Kinderfantasiefiguren. Selbst Bodo Siebenschläfer ist aggressiver als der gutmütige Elefant. Und wenn sie ihren Kindern mal einen richtigen Punkt präsentieren, einen richtigen Punk, das ist Punkt Punk mit Brille, nicht genau, also einen richtigen Punk präsentieren wollen, gucken sie sich mal den kleinen Rabe Socke an. Nach dem könnte sich gut ein linksautonomes Zentrum in Leipzig-Konnewitz benennen. Benjamin Blümchen vermittelt bei Streit. Er kümmert sich um alle, rettet Tiere und Menschen und Institutionen. Er ist um die ganze Welt gereist und übernimmt soziale Verantwortung in Berufen wie Bergretter, Bürgermeister, Briefträger, Bademeister, Bäcker, Busfahrer. Und wie konnte die Bautzener Kita-Leiterin das bitte nicht wertschätzen. In Folge 28 aus dem Jahr 1983 rettete Benjamin Blümchen sogar einen Kindergarten. Ha. Benjamin Blümchen sagt immer Töre. Versuchen Sie das mal auszusprechen, ohne dabei bessere Laune zu bekommen. Töre. Boah, habe ich gute Laune, Marc. Ein bisschen vorgeschoben wirkt die Begründung mit dem wohlklingenden pädagogischen Ansätzen also schon, besonders weil in der offiziellen Pressemitteilung auch steht, Zitat aus dieser Pressemitteilung, der bequeme Zuckerstücke vernichtende Elefant sei nicht mehr vereinbar mit der Konzeption. Wir kommen zum Ende oder langsam zum Ende. Ich überspringe einen kleinen Teil. Die Bautzener Kita heißt jetzt übrigens Spree-Wichtel, wegen des regionalen Bezugs und weil Wichtel fleißige, ideenreiche und schlaue Wesen seien, sagt die Kita-Leiterin. Wichtel leben auch versteckt in irgendwelchen Löchern und Höhlen, leisten unbezahlte Hilfsarbeiten im Verborgenen und manchmal tauschen sie ein Menschenbaby gegen ein Wechselbalg aus. Aber muss natürlich jeder selbst entscheiden, welche Vorbilder er seinen Kindern so mitgeben möchte. Töre! Marc, was sagst du?
Schön. Endlich, Markus, endlich sagt's mal einer und dieses Sau Blümchen wird endlich gecancelt. Höchste Zeit. Naja, was soll ich dazu sagen? Das Cancel Culture Opfer Benjamin Blümchen. Also wenn sich der oder die MacherInnen davon wundern, warum es keine Kommentare gibt, dann, weil es leider dann doch zu scheißegal ist. Erziehung zum Weltbürger ist natürlich geil, ne? Erste Lektion. Zeichentrickfiguren canceln. Das ist ein sehr, sehr guter erster Schritt. Vielleicht ist das echte Opfer die Langeweile dahinter. Naja, wir machen es kurz, Markus. Das fällt mir nicht viel zu ein, außer meinem Motto der Verachtung für diese Schlagzeile natürlich. Wer Benjamin Blümchen canceln muss, kommt in die intellektuelle Krabbelgruppe der Wichteltour.
Sehr, sehr großartig, Marc. Aber ich lasse dich nicht so einfach davon kommen. Das ist ein herausragendes Motto, aber so einfach kommst du mir hier nicht weg, du Wichtel. Dich mache ich nochmal zu einem Blümchen, aber warte ab, ey. Achten Sie, damit du auch noch wachsen kann, wenn es draufregnet an Klugheit. Ganz ehrlich, also das Thema, ich finde das ja ganz amüsant, aber auch bezeichnend für unsere Zeit selbst. Es ist ja einfach so dieses Moment, ja meine Güte, jetzt wird eine Kita umbenannt, jetzt wird, werden andere Dinge umbenannt, das waren frühere sozusagen Kinder-Ikonen im Trickfilmbereich und so weiter und dann entdeckt man sozusagen in einer anderen Zeit durch eine neuere, andere aktuelle Awareness oder durch andere Konzeption, nee, also das finden wir einfach jetzt, das passt nicht mehr zu uns, wir wollen was anderes sein, der Zeitgeist ist ein anderer und so weiter, man regt sich auf, ja gut, andere regen sich nicht auf, finden das gut, das ist ja alles legitim, also einfach zu sagen, mein Gott, ich nenne die Kita halt anders oder das, ich nenne meine Schule anders, ja, klar. Das ist ja alles legitim. Aber dieses Hochgejesse, ja, solcher einfachen Veränderungsmotti zu ideologischen Kämpfen, zu politischen Kämpfen, zu Kämpfen für ein gutes Bewusstsein, zeigt halt natürlich bei aller Wichtigkeit, wenn es um Straßennamen natürlich geht, also ich erinnere an die berühmte M-Punkt-Straße in Berlin, die nicht genannt ist und so weiter, dann ist es hochgradig wichtig, dann ist es schon lange überfällig und so weiter bei so einer Kita und einer Figur wie Benjamin Blümchen und in diesem Moment das aber sozusagen so, also neo-ideologisch falsch zu verklären, ja, um dann sozusagen dem falschen Bewusstsein das neue, richtige Bewusstsein entgegenzusetzen. Und in 20 Jahren wird das wieder umgenannt. Vielleicht in Benjamin Blümchen, mhm, oder in was anderes. Mhm. Dann haben wir das gleiche Ding. Also das ist ein Kampf um Nichtigkeiten und ein Verspielen für mich des Themas Awareness, des Themas sozusagen, wie können wir also mit solchen Themen umgehen, Tradition, traditionelle Themen, wie können wir das verändern, wann sollten wir das verändern, wie sollten wir das sozusagen kontextualisieren. Da passieren ja unfassbare Absurditäten, die aber eigentlich, wo sagt, okay, wo ist der Punkt, was soll das und warum ist das sozusagen mit so einem Pathos der produktiven Veränderung versehen. Also das ist mir, deshalb habe ich den Artikel ausgesucht, nicht nur, weil, also Benjamin Blümchen fand ich früher immer doof. Also ich wäre nicht, also ich hätte mich gewehrt mit allem, was ich gehabt hätte als Kind, nicht in eine Benjamin Blümchen-Kita gegangen, weil ich fand den einfach doof und ich fand die Stories, also ich persönlich einfach doof, aber
ich habe den gar nicht, ich habe den zum Beispiel gar nicht konsumiert. Deswegen, okay, okay. Ja, aber weißt du,
wir hatten ja nicht viel, Marc, damals.
Eben, ich hatte eine Mike Krüger-Kassette und einen Holzstock. Nee, aber ich finde deinen Punkt, den du dazu gemacht hast, genau richtig und extrem wichtig, weil das ist natürlich kein Elefanten, sondern Bärendienst an der Sache, wenn es genau um die wichtigen Themen geht. Was geht denn nicht mehr? Worüber sollte man nochmal nachdenken an Begriffen, an Benennungen, an und so weiter und so fort? Was ist im Wandel? Und es dann sich irgendwie abzuarbeiten. Das gibt ehrlicherweise ja nur Wasser auf die Mühlen, die das sowieso alles scheiße finden und alles in einen Topf werfen und unnötig finden. Also ja, ein großer Fail finde ich auch.
Dann würde ich sagen, mein erstes Thema, raus damit.
Sehr schön, ich habe dir was, wir fangen mit meinem, es bleibt tierisch, sage ich mal, es bleibt tierisch. Ich habe dir den Männer-Sex-Symbol-Trend, ich will nicht der Dekade sagen, vielleicht des Jahrhunderts mitgebracht. Eines meiner Lieblingsveröffentlichungen, Markus flext hier mit seinem Bizeps, das ist unverschämt.
Stimmt nicht,
ein Artikel Fake News von Maris Schaper aus der Cosmopolitan, erschien gestern. Am 17.06., wir nehmen heute am 18. auf, und zwar in der Kategorie Männer. Der Artikel heißt Hot Rodent Man, warum Nagetiermänner das neue Sexsymbol sind. Ich zitiere, nachdem in Anführungsstrichen Softboys kommen jetzt die in Anführung Hot Rodent Man Abführung. Was hinter diesem Männerphänomen auf Social Media steckt, erfahrt ihr hier. In der Welt der sozialen Medien und der Popkultur tauchen immer wieder unerwartete Trends auf. Der neueste Hype, Hot Rodent Man, eine Gruppe von Männern, die als das neue Sexsymbol gefeiert wird und weltweit Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Phänomen und warum finden immer mehr Menschen Gefallen an sogenannten Nagetiermännern? Was sind Hot Rodent Men? Das fragen wir uns jetzt alle, glaube ich. Hot Rodent Men ist ein Begriff, der eine spezielle Art von Männern beschreibt, die äußerlich, wie der Name schon verrät, als Nagetiere erinnern. Diese Männer haben oft markante Gesichtszüge wie prominente Zähne, spitze Nasen, große Ohren und eine schlanke Körperstatur. Merkmale, die an Mäusen, Ratten, Frettchen, Madern und Co. erinnern. Der Trend der Hot Rodent Men beschreibt jedoch nicht nur das äußere Erscheinungsbild. Aha, vielmehr geht es um eine Kombination aus physischer Erscheinung, Charisma und einer gewissen skurrilen Attraktivität, die diese Männer ausstrahlen. Ein wesentlicher Auslöser für den Trend war dabei ein virales Video auf TikTok, in dem ein User verschiedene Hot Rodent Men vorstellte und deren besondere Merkmale hervorhob. Trotz einer gewissen männlichen Sexualisierung zeigt der kuriose Hot Rodent Man Trend, dass Schönheit in vielen Formen und Größen existiert und dass das, was wir als attraktiv empfinden, subjektiv und wandelbar ist. Ein Rattenhalleluja. Markus, was sagst du dazu?
Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll, Marc. Das ist spannend.
Also, das ist ganz einfach. Also natürlich Verachtung, Verachtung, Verachtung. Und mein Motto der Verachtung lautet, eine Rotten Tomato für den Hot Rodent Man. Also ganz ehrlich, das ist Trends sind meistens der Anfang der Dummheit oder das Ende der Aufklärung oder wie auch immer. Hier haben wir die Kultivierung von Lookism. Lookism ist ja auch zu Recht ein großes Kampffeld unserer Zeit. Also der Kampf dagegen, was sind legitime Körper, was sind produktive Körper, was sind schöne Körper, was sind, wie soll man aussehen, was sind die perfekten Formen, ja. Und das ist im Endeffekt, also sozusagen diese Befreiungsbewegung oder diese Differenzierungsbewegung, diese auch tolle also Moment der Toleranz gegenüber auch abweichenden vermeintlich Schönheitsidealen, weil Schönheitsideale natürlich marktorientierte, machtvolle Normierungen und Normalisierungsinstanzen von Wirklichkeit sind, ist das hier sozusagen der Moment, wo man sagen soll, okay, jetzt gibt's wieder so einen neuen Trend, den wir uns erfunden haben. Es sind natürlich solche Trends, die ja vollkommener Bullshit, natürlich. Ja. Es ist kompletter Scheiß, aber, und da fängt eben die, das Ende der Aufklärung an, wo man sagt, okay, diejenigen, die an so einen Trend glauben und da mitmachen und so weiter, also die sind in der kompletten Unmündigkeit angekommen und die wollen sozusagen in der Unmündigkeit gehalten werden, weil das ist dann irgendwie so, wow, toll, man kann dann irgendwie lustige Social-Media-Geschichten draus machen, verhashtaggen, sich irgendwie lustig selber darstellen und so weiter. Und das ist halt völlig absurd und das ist wieder eines dieser Beispiele genau dafür. Und da frage ich mich, was treibt Riesenzahlen von Menschen dann um, solchen Trends zu folgen? Also die Leute, die sich solche Trends einfallen lassen, die wissen, okay, es muss ja jedes Jahr was trenden, es muss ja viel trenden, genau, jedes Jahr, damit wir irgendwie Dinge, Kommunikation und so weiter, Produkte verkaufen können, Images verkaufen können, aber wir wollen doch jetzt irgendwie flexibel sein und immer schön im Fluss bleiben und im Flow und so weiter. Ja, und diese Selbstoptimierung muss weitergehen und dann macht man da mit, dann will man da mitmachen und so weiter. Naja, und dann denke ich an Immanuel Kant, Aufklärung des Ausgangs des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Halleluja und Amen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von allem. Und dann sagt man einfach so, ja, alles klar, folge dem Trend und bleibe dumm und mehr muss ich dir nicht sagen. Und wenn du dann damit aber, also wenn man das selbst für sich so macht, aber damit ein Metaphänomen, nämlich den Lookism noch kultiviert, normalisiert und so weiter, dann ist das so dämlich und so falsch, dass man sozusagen auch jede Form der Verachtung, jede Form des Spottes, jede Form des Lächerlichmachens dieser Trends sozusagen nicht nur herausfordert, sondern dass sie einfach in jeder Form legitim sind. Von daher Rotten Tomato und ein Leck mich am Arsch Trend.
Markus, da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Wer es schafft, von dem Hot Rodent Trend auf Kant zu kommen, das ist eine Meisterleistung. Ich will nur den eigentlichen Begründer davon, glaube ich, nämlich mein Lieblings-Hot Rodent Man ins Rennen werfen. Und zwar die berühmte Szene aus The Departed, wo Jack Nicholson Leonardo DiCaprio gegenüber sitzt, in diese kleinen Italiener und die Ratte in seiner Mafia Unternehmung sucht oder er scribbelt erst so kongenial das brennende Rom mit den Ratten irgendwie auf diese Serviette, zückt dann eine Knarre und verzieht sein Gesicht und schnüffelt so und bleckt so die Zähne, weil er ihm erklären will, dass er diese Ratte sucht, diesen ekelhaften Nager, wie er das dann so rausbringt. Und das ist mein persönlicher Hot Rodent Man Moment in Gold.
Das lasse ich so stehen. Du bist halt die Ado-Goldkante von Fugengold. So kennt man dich, so liebt man dich, so sieht man. Und später wirst du auch so wahrscheinlich das vergoldete Gebiss haben und so weiter. Und unbedingt wirst dieses Moment nachspielen. Mein Lieber, dafür führe ich dich jetzt weg. Aber wir bleiben halt männlich und wir bleiben bei Rod, wir kommen jetzt zu Rod Stewart und auf diesem Bild, also es ist ein Artikel aus Spiegel Online und in diesem Artikel trägt, und das verbindet, deshalb habe ich das auch ausgesucht, Rod Stewart mit dir und mit mir, weil er auch sozusagen ein Freund des Leoprint-Hemdes ist und darauf ein Leoprint-Hemd trägt, das wir beide auch besitzen. Ich glaube, es ist fast das gleiche. Und darüber zieht er aber ein samtiges Schlangensacko an, also und hat dann natürlich die Frisur, die du hast, nur ein bisschen aufgehellter noch und so weiter, also dann hört der Vergleich zu mir auf. Naja, was hat das alles mit Rod Stewart zu tun? Nein, er hat kein neues Album gemacht, über das wir sprechen werden und so weiter. Es geht natürlich, liebe Fugis, was wisst ihr, also wir sind ja beim Artikel vom 16.06., also von Sonntag. Konzertbesucher in Leipzig buhen Rod Stewart nach Fuck-Putin-Ruf aus. Bei seinem wohl letzten Konzert in Sachsen hat sich der schottische Sänger Rod Stewart als Unterstützer der Ukraine präsentiert und damit Teile des Publikums gegen sich aufgebracht. Sein letztes Konzert in Leipzig hat sich Rod Stewart wohl anders vorgestellt. Der schottische Sänger musste auf seiner Abschiedstournee am Freitag in der Arena Leipzig Pfiffe und Buhrufe hinnehmen und verlor laut Medienberichten sogar zeitweise den Kontakt zum Publikum, nachdem er seine Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg bekundet hatte. Als das Konzert begann, schien es eine verlässlich gute Veranstaltung zu werden, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber dann habe der 79-jährige Stewart den Song Rhythm of My Heart der Ukraine gewidmet und ihn mit Fuck Putin eröffnet. Stewart wirft sich in Pose, er tanzt, legt alles in seine Stimme, doch das Publikum klatscht nicht mehr mit, berichtet der Konzertkritiker der FAZ. Die Verbindung zur Bühne ist abgerissen. Als gegen Ende der Ukraine die ukrainische Flagge über ihm weht und zuletzt noch ein Bild von Volodymyr Zelensky erscheint, heulen die Pfiffe und Buhrufe. Das mitteldeutsche Publikum, das bei den letzten Wahlen die AfD und das BSW stark gemacht hat, also Bund Sahra Wagenknecht, die beide Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen, kann sich nicht einmal zum Wunsch nach Frieden durchringen. Auch das Portal tag24.de schreibt, Zitat, also aus diesem Portal, in Leipzig kam das Bekenntnis alles andere als gut an. In der ausverkauften Arena ertönten laute Buhrufe, die erst nach kurzer Zeit und nur mehr schlecht als recht vom Zuspruch übertönt wurden. Letzter Absatz, in einem kurzen Videoausschnitt einer Bloggerin auf dem Portal X ist zu hören, wie Menschen pfeifen und buhen, als auf der Leinwand ein Foto des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky eingeblendet wird. Es gibt aber auch vereinzelt Applaus. Letzter Absatz, vielleicht noch den danach und dann sind wir durch. Vielleicht ist das noch wichtig zu ergänzen. Laut der Frankfurter Allgemeinen blickte Stewart nach dem Song traurig in die Menge und murmelte: Thank you for being so kind. Der Entertainer habe eine gute halbe Stunde und eine Handvoll wirklich große Hits gebraucht, ehe er das Publikum wieder auf seiner Seite gehabt habe.
Ja, gute Newsmeldung. Habe ich verfolgt, habe ich auch mitbekommen. Mit Galle habe ich all das mitbekommen. Ehrlicherweise auch irgendwie ein furchtbar anstrengendes und irgendwie deprimierendes Bild, auch was Musik und Popkultur, aber auch Journalismus irgendwie angeht. Das ist so ein Circle-Jerk mit seltsamen Sachen. Wo fangen wir da an? Also zum einen AfD und BSW-Publikum bei Rod Stewart, da zieht sich der fragwürdige Geschmack offensichtlich durch. Aber ganz im Ernst, ich finde es super komisch. Ich finde es, auf der einen Seite siehst du das, oder ich beobachte das gerade ganz viel bei Popmusik und bei anderen Sachen, dass eine Bühne, die du dir als Kunst oder sogar teilweise nur Entertainment erarbeitet hast, für sehr, sehr low-hanging fruit politische Statements. Fuck Putin ist normalerweise, wenn du eben nicht Pech hast und irgendein seltsames Publikum hast, ja jetzt wirklich keine besonders provokante Aussage. Die hätte er mit Sicherheit nie gemacht, Rod Stewart. Der hätte bestimmt nicht Fuck Putin gesagt, wenn er sich jetzt auf eine Kontroverse oder so hätte einlassen wollen, sondern ich unterstelle ihm jetzt mal an der Stelle, dass er denkt, damit sagt er ziemlich den Konsens der Meinung. Das ist so anpolitisierte, leichte Botschaften. Das findest du bei, je nachdem welcher Band, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Mal geht's um Nahostkonflikt, um Ceasefire, dann geht es um den Ukraine-Russland-Krieg. Diverse Aussagen auf aller oberster Ebene sozusagen, maximal unterkomplex, als kleines Graffiti, was man sozusagen vorliest, auf handbeschrifteten T-Shirts trägt, mal so zwischen die Songs reinschreit, aber natürlich nie in diesen Diskurs reingeht. Auch bei zumindest Bands, die ich mehr verfolge, die das auch machen zu anderen Themen, sich auch nie mehr dazu äußern. So, also es gibt ja jetzt kein ernsthaftes politisches Interesse, sondern das ist eben so ein bisschen Zeitgeist. Das ist so ein Slogan, den man zwischen den Songs als Ansage ruft. Ja, finde ich auch schon fragwürdig, ob und warum das Künstler machen und auch in welchem Kontext. Es gibt immer Bands oder Künstler, die extrem politisch sind und es gibt welche, die eben so sich leicht anpolitisieren. Ja, müsste man dann, finde ich, immer genau hinschauen, ob da jetzt was dahinter steckt, ob sie wirklich eine Agenda haben oder ob es einfach nur das Hello Dresden, how are you in eine Grüne ist, sozusagen in eine Alternative. Und was mich daran vor allen Dingen irgendwie nachdenklich gemacht hat, ist, dass diese Bullshit-Aktion dann sozusagen einmal komplett im Kreis geht. Also er bringt diesen Spruch, der ihm vielleicht in dem Moment gar nicht viel bedeutet hat, will ich unterstellen. Das Publikum überraschenderweise reagiert total angepisst. Anti ihn, anti Zelensky, pro Putin, weiß man nicht genau, irgendwie ambivalent, ist negativ gegenüber ihm. Und dann wird das von der Presse natürlich als großes, als großer Leckerbissen und Clickbait natürlich nochmal aufgenommen. Ne? Das ist natürlich super. Skandal, irgendwas im Osten, vermeintlich irgendwie rechts. Rod Stewart klickt auch immer gut. Also, dass es auch von der Presse entsprechend aufgenommen wird, nicht ausdifferenziert wird, sondern einfach Clickbait-mäßig nochmal ausgeschlachtet wird, auf der gleichen oberflächlichen Ebene. Ja, also ich habe zwei Berichte dazu auch gelesen. Da gab es kein Interview mit Rod Stewart. Also es wurde nicht hinterfragt, wie er das meinte, ob da mehr dahinter steckt. Es wurde niemand aus dem Publikum interviewt, sondern es wurde, ähnlich wie du es jetzt nochmal vorgelesen hast, so eine kleine Nacherzählung. Oh, da ist irgendwas irgendwie passiert auf dem Konzert. Man macht irgendwelche Fronten auf und lässt so, ja, so Phrasen irgendwie gegeneinander prallen. Und dann ging so eine Stille vom Publikum, ohne reinzugehen, ohne Hintergründe zu hinterfragen, ohne Positionen irgendwie zu beleuchten. Und ja, auch hier wieder eigentlich nur damit, der Berichterstattung wird einfach nur so ein vages, ungutes Gefühl hinterlassen. Und es wird aber nichts irgendwie aufgeklärt oder differenziert. Deswegen auch Verachtung gegenüber indifferenten Slogans.
Okay, und wie wäre dein Motto der Verachtung?
Mein Motto der Verachtung wäre: Graffitis sind keine Konzertansage.
Sehr gut, sehr stark. Also möchte ich beides völlig unterstützen. Es ist totaler Plakativismus, den wir hier haben. Das ist sozusagen einerseits, beschreibst du etwas, skandalisierst es, so wie du es gesagt hast, ohne wirklich konkret darauf einzugehen. Und dann dient es sozusagen auch einer aktuellen politischen Auseinandersetzung mit bestimmten Regionen Deutschlands, mit Wählerverhalten, mit politischer Gesinnung, mit so einem sogenannten Rechtsruck und so weiter, der auch klar beobachtbar ist bei diesen erschreckenden Zahlen, die wir bei den Europawahlen gesehen haben. Also ein Riesenthema, Riesenproblem, gesellschaftliches Brodeln, das sich abbildet. Aber das wird dann einfach übertragen auf diese Konzertreaktion. Da kann man sagen, okay, also dann hat dann einfach hier ein Publikum, das es anders sieht. Dann ist es halt klar in Leipzig und so weiter. Aber dann setzt man sich nicht weiter tiefer auseinander. Aber auch Rod Stewart hat sich damit nicht tiefer auseinandergesetzt. Er wollte einfach so ein Statement, genau wie du sagst, das setzen und so. Ich habe jetzt kein Interview von ihm gelesen dazu, keine Auseinandersetzung. Man muss sich auch fragen, hat er früher sich schon öffentlich geäußert, positioniert er sich, engagiert er sich und so weiter in diesem Kontext. Da weiß ich nichts drüber, also da habe ich mich nie mit beschäftigt und so weiter. Und so ist es einfach genau das. Wir geben das Skandal Nachricht weiter und die bleibt als Skandal stehen, ohne sozusagen nochmal da tiefer zu gehen, differenzierter reinzugehen und der Sache wirklich nachzuspüren. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ich meine, wenn man politische Statements äußert und dann davon ausgeht, dass sie auf Wohlgefallen des Publikums treffen, muss man auch sagen, vielleicht ist auch immer sozusagen die eigene Hybris steht einem im Weg, dass man sagen kann, okay, also vielleicht Menschen, die meine Musik finden, haben bestimmt auch mal oder häufig eine ganz andere politische Haltung als ich und so. Und wie gehe ich damit um? Und dann einfach nur, sagen wir mal, das gar nicht aufzugreifen, das gar nicht zu thematisieren dann auf der Bühne und so weiter, sondern dann die Opfergeschichte, so, oh, er brauchte halt eine halbe Stunde, bis das Publikum ihn wieder lieb hatte, ist, finde ich, sehr schwierig, finde ich, also schon hatte ich auch relativ pervers sozusagen, wenn es um dieses gewichtige Thema geht und diese gewichtigen Themen geht, über die wir hier sprechen und so weiter. Und das war bei all den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, einfach nur so, wir bleiben beim Skandal stehen und tragen den Skandal weiter, genauso wie du es beschrieben hast. Von daher kann ich das völlig teilen.
Ja, wir kommen nachher nochmal zu Kunst und Politik. Das ist aber die dritte Meldung für dich. Wir kommen jetzt.
Wir haben dreimal Verachtung, liebe Fugis, wieder. So starten wir wieder rein. Wenn wir wiederkommen, nur wieder Negativität in uns. Aber hau mal raus, mein Lieber. Was ist mein zweites Thema?
Man könnte uns einen Stichproben-Bias unterstellen, aber das werden wir sehen. Ich habe eine andere Schlagzeile für dich. Mal gucken, ob wir ins gleiche Horn stoßen können dazu. Headline ist: Die Menschen vermissen Journalismus nicht. Das ist ein Artikel von heute aus der Welt von Christian Meyer, Medienredakteur. Und ich zitiere Auszüge aus dem Artikel. Vor allem soziale Medien sind ein Einfallstor für Fake News. Doch welche Netzwerke misstrauen die Menschen mehr als anderen? Deutsche und Amerikaner unterscheiden in einem wichtigen Punkt. Rechte und Linke ebenfalls. Der sich informierende Mensch macht sich Sorgen, in sozialen Netzwerken mit Falschinformationen hinter die Fichte geführt zu werden. So ist es aus diversen Studien bekannt. Doch es gibt Abstufungen je nach Plattform, aber auch je nach Land. Eine große Studie mit Befragungen von Menschen und ihrer Mediennutzung in knapp 50 Ländern hat die generelle Furcht vor Fake News in differenzierte Zahlen übersetzt. Jedes soziale Netzwerk hat bereits ein Image, eine eigene Positionierung und die verursacht auch Rückkopplung mit dem Vertrauen die dort verbreiteten Informationen. Ganz vorn auf der Unsicherheitsskala rangiert laut Studie bei Nutzern auf der ganzen Welt TikTok. 27% der Befragten sagen, sie hätten Probleme, die dort verbreiteten Nachrichten als vertrauenswürdig oder nicht einzustufen. 44% sagen, dass sie mit dieser Unterscheidung keine Probleme hätten. Nur 13% der Befragten tun sich mit einer Bewertung der Wahrheitstreue von einer Google-gelieferten Information schwer. 60% geben an, damit kein Problem zu haben. Ich überspringe einen Teil, noch mehr Zahlen. Der Reuters-Report diagnostiziert eine Technologieverschiebung bei den sozialen Netzwerken. Nicht zuletzt künstliche Intelligenz sorgt für eine massive Veränderung der Strategien. Was das für den Journalismus bedeutet, ist noch nicht klar abzusehen. Die Gegenwart kommentiert die dänische Journalistin Lea Korsgaard in ihrem Bericht zitiert wird, derweil folgendermaßen: Die Menschen vermissen Journalismus nicht, aber der Journalismus vermisst Menschen. Soweit mein kurzer Auszug aus der Welt.
Das bin ich im Jein-Zustand zwischen Verehrung und Verachtung. Also erstmal vielleicht ein bisschen sich den Themen zu nähern. Liebe Fugis, ihr kennt ja den berühmten Ausspruch von Niklas Luhmann aus seiner Mitte der 90er Jahre erschienenen Studie »Die Realität der Massenmedien«. Alles, was wir wissen, wissen wir aus den Medien. Und ein paar Sätze später ergänzt er, dass wir natürlich diesen Medien vertrauen müssen, damit wir nicht nur das Weltwissen, das Gesellschaftswissen, sondern auch das Wissen, aus dem wir uns heraus selber konstituieren, als Individuen, als Persönlichkeiten und so weiter, liefern. Ja, und das, was wir als unser Wissen bezeichnen, ist vor allem ein medial vermitteltes Wissen. Insofern war es extrem wichtig, oder es ist immer schon sehr extrem wichtig gewesen, die Medien, die ich lese, spiegeln mein Denken, spiegeln aber auch viel meine Persönlichkeit wider. Das ist so, wie man früher, also ich hatte ProfessorInnen, die haben sich von ihren studentischen Hilfskräften die Bild-Zeitung holen lassen am Kiosk, sind aber nicht selber hingegangen, weil es ihnen als kritische linke Intellektuelle peinlich gewesen wäre, dass auch sie die Bild-Zeitung lesen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also die Lektüre eines Mediums zeigt auch Persönlichkeitsstrukturen auf. Nicht? Bist du halt FAZ-Leserin, Zeitleserin, Taz-Leserin und so weiter. Das hat lange, lange Jahrzehnte so gehalten, und löst sich zunehmend auf. Die große Kluft, die wir immer beobachten, die ist sehr einfach, weil es eine binäre Opposition ist, hat zwei Dinge gegeneinander gehalten. Also die offiziellen Medien, die Qualitätsmedien, die traditionellen Medien, die klassischen Medien versus die alternativen Medien. Das ist ja etwas, was wir sozusagen als diesen großen Bruch haben, aus der dem Vertrauensverlust der klassischen Medien resultierte der Erfolgsgeschichte der alternativen Medien. Und wenn man sich alleine sozusagen an die Corona-Pandemie zurück erinnert, dann weiß man, boah, glaube nicht YouTube, glaube nicht Instagram, Facebook, Telegram und so weiter. Also da sind so viele Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen, Fake News und so weiter unterwegs. Was das aber zeigt, ist, die Gesellschaft steckt in einer Vertrauenskrise. Und diese Vertrauenskrise löst sich nicht mehr auf. Alle, die daran glauben, dass irgendein Medium dazu beitragen könnte, diese Vertrauenskrise der Gesellschaft aufzulösen, der irrt sich fundamental. Wir leben in einer völlig zersplitterten Gesellschaft, in einer völlig agonistischen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich nur noch so in Fragmenten sozusagen bewegt und die lose zusammengehalten wird. Also zumindest ist es meine Wahrnehmung. Es gibt natürlich Kernmomente, so etwas wie das Grundgesetz, das immer noch sozusagen eine demokratische Ordnung, aber das sind immer noch starke Bänder, die aber auch sehr stark ausfransen. Und das nicht nur an den Rändern, sondern sozusagen auch immer mehr in der Mitte. Auch das hat die Europawahl natürlich sehr deutlich gezeigt. Das haben die Kommunalwahlen gezeigt und so weiter. Das hat aber auch sozusagen die, wenn wir über Cancel Culture sprechen, über Political Correctness sprechen und so weiter. Also wir sind in einer gesellschaftlichen Situation, wo das Schmiermittel der Gesellschaft, nämlich das Vertrauen in die Institutionen, sich aufgelöst hat. So. Mhm. Und dafür steht sozusagen diese Medienkrise, die hier beschrieben wird. Also der Artikel kriegt von mir eine Verachtung. Eine Verachtung einfach deshalb, weil er diesen komplexen Zusammenhang, den ich gerade versucht habe, ein ganz klein bisschen zu skizzieren, also wirklich völlig rudimentär und so weiter. Ja, weil ihr wisst ja, wir kennen diese Schlagzeilen vorher nicht. Wir bereiten uns vorher nicht vor. Es ist alles spontane Reaktion von Marc und von mir auf diese Themen. Also das, was ich hier skizziert habe, zumindest was ich so wahrnehme in meiner Beobachtung der Wirklichkeit als Mensch und als Medienbeobachter, als Wissenschaftler und als Person, die einfach Wirklichkeit wahrnimmt und konsumiert, ist das, was dargestellt wird, wieder so, oh Mensch, so eine Nostalgie wird aufgemacht, der Journalismus sehnt sich nach den Menschen, der hat Menschen, die ihn lesen, die sich mit ihm auseinandersetzen, die aber auch ihm kritisch gegenüberstehen. Also völliger Nonsens, das hört sich so, oh, so smart an, so, ja. Also, den Medien gehen die Menschen verlustig, ja. Aber, Journalismus oder die Medien sehen sich nach den Menschen. Das ist so eine, das ist so was, wie so ein Glückskeks drin, so, ja, solche Sentenzen oder Kalendersprüche, die aber 100%. Immer alle dämlich sind. So, von daher mein Motto der Verachtung: gegen das Kalenderspruch werden der Wirklichkeit.
Sehr gut.
Punkt.
Sehr gut. Super, super geile Ausfahrt. Danke dir. Ich finde das mit den Beispielen, die du gebracht hast, in der Zusammenfassung natürlich grob skizziert auf dem Bierdeckel unserer Konversation hier, aber fand ich extrem geil auf den Punkt gebracht. Und das Einzige, was ich ergänzen kann, ist, für mich bleiben da zwei Fragen zurück. Mhm, die erste große Frage ist, die sie aufmachen: Warum vergleicht sich denn der Journalismus die ganze Zeit mit Social Media? Warum stecken sie sich denn und schreiben sie sich denn die ganze Zeit in den gleichen Topf? Das ist mir ein ganz großes Rätsel. Ja, es sind natürlich beides Medien, ich verstehe schon. Aber da liegen so viele Welten dazwischen und soziale Netzwerke haben sich schon so oft als absolut nicht vertrauenswürdig erwiesen, wie du es gerade schon gesagt hast. Und der Journalismus geht damit komplett anders um. Das ist auch ein Umgang mit Fakten, aber auch mit eigenen Fehlern, mit den Instanzen, die es da gibt. Also diesen Vergleich verstehe ich nicht, auch vom Journalismus selbst, nämlich gar nicht von den Konsumenten, Konsumentinnen immer aufgemacht wird. Das ist das eine. Und das andere ist eben dieser Begriff Marke, der auch ganz klar thematisiert wird. Du hast den jetzt gerade reingebracht, richtigerweise, dass du auch Medienmarken hast, wie wer liest Bild, wer liest Faz, Süddeutsche und so weiter. Und natürlich gibt es auch soziale Netzwerkmarken sozusagen. Aber die Positionierung von Netzwerken, dagegen kann man ja auch Medienmarken oder eben journalistische Marken in Anführungsstrichen positionieren. Also für mich wäre der richtige Vergleich oder die richtige Abschlusssentenz: der Journalismus vermisst nicht Menschen, sondern der Journalismus vermisst vielleicht auch Marken,
ja,
die
ja, ja.
klar für was stehen und klar differenzierbar sind.
Absolut.
Meine Two Cents, ja.
Wundervoll, stimme ich vollkommen zu. Liebe Fugis, jetzt bewegen wir uns so langsam wieder auf die Zielgerade zu. Die dritte Schlagzeile für Marc. Und das ist sozusagen eines seiner Lieblingsthemen. Er redet, glaube ich, 16 Stunden am Tag über Fußball.
Ja.
Und die restlichen 8 Stunden über fotogene Fußballer. Es ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 13. Juni. Titel, also ist die Rubrik oder die Kolumne Haben und Sein. Der Titel lautet Lauter Volltreffer. Das ist ein Artikel von Tanja Rest und Silke Wiechert. Bislang kriegt man gar nichts mit von der EM im eigenen Land. Ball flach halten geht ja erst los. Ein paar Sachen zum Vorfreuen und Mitfiebern haben wir schon gefunden. Die Stil News der Woche. Fotogene Fußballer. Bevor die Nationalspieler in die Vorbereitung gingen, haben ein paar von ihnen noch schnell ein paar Modeshootings absolviert. Leroy Sané ist gerade auf dem Cover der GQ. Florian Wirtz hat sich für eine Kampagne von Adidas Originals fotografieren lassen und sein Bayer Leverkusen-Kollege Jonathan Tah ist das EM-Aushängeschild von MCM. Klammer auf, liebe Fugis, ich weiß gar nicht, über wen die hier reden, ich kenne alle drei nicht. Klammer zu. Soll jetzt bitte keiner sagen, hier sei es nur um Geld gegangen. Der 28-Jährige kaufte sich von seinem ersten Profigehalt damals nämlich nicht etwa eine Louis Vuitton oder Dior-Täschchen, sondern, echt wahr, einen MCM-Rucksack. Das nennt man emotionale Marken. Bindung. Es geht noch weiter, Marc. Beruhige dich. Über deine Idole. Jetzt lass sie auch mal selber zu sich kommen.
Alles gut.
Weil MCM bekanntlich in München gegründet wurde, gibt es zur EM im eigenen Land eine komplette Sonderkollektion als Hommage an die alte Heimat. Von der Fußballuniform inspirierte Looks, einen Weekender und Rucksack, sowie einen Fußball mit klassischem MCM Monogramm. Eher nichts für den Bolzplatz, sondern ein Ausstellungsstück für den Edelfan, wenn man uns fragt, aber uns fragt ja keiner. Dazu gibt es eine limitierte Auflage von 6 Rucksäcken im Länderdesign. Fans können zwischen Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Portugal, Brasilien und Korea wählen. Der aufmerksame Leser wird jetzt sofort einwerfen, dass Brasilien und Korea definitiv nicht in Europa liegen, also ganz sicher nicht bei der Euro mitspielen. Stimmt natürlich, laut MCM seien das einfach die Heimatländer, Zitat im Zitat, einiger der wichtigsten Spieler der Welt, Zitat Ende. Ist das nicht das Schöne am Fußball? Alles Auslegungssache. Fußball plus Mode gleich Sepp. Ah, Moment, den hätten wir ja fast vergessen. Robin Koch von Eintracht Frankfurt hatte ebenfalls noch eine Fotositzung vor der EM als Covermodel für Sepp, neben Dante, dem Evergreen von OGC Nizza. Das sportliche Schwesterheft von Achtung Mode, beide Magazine kenne ich nicht, gehört zu jedem Turnier wie Sammelbilder und Public Viewing. Das Fußball-Fashion-Magazin wird vom gleichen Team mit genauso viel Leidenschaft und Know-how gemacht. Dieses Mal ist neben Modestrecken mit besagten Titelhelden wie immer sehr viel gute Fotografie enthalten. Außerdem eine Aufstellung der bestangezogensten Fußballer und ein Interview mit einem international gefragten Trikotdesigner, der mitten in München setzt. Und der letzte Satz im Artikel lautet: ab jetzt am Kiosk. Obwohl, das ist noch nicht der letzte Absatz gewesen. Ich überspringe den letzten Absatz und komme ja direkt zur Frage, Marc. Weil es gab noch 2 Absätze, da geht es um Frankreich und das schönste Trikot ist aus Frankreich, von Le Coq Sportif und so weiter. Aber das würde zu weit führen. Marc, mein Lieber, du bist doch Markenexperte, du bist Stilexperte. Er sitzt gerade mit einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft vor mir. Ihr seht es nicht, liebe Fugis. Ja. Er hat die Fahnen auf die Wange gemalt, er hat ein Stirnband, er hat diese Schweißbänder an den Armen, er hat so eine Girlande mit der Fahne und so weiter. Im Hintergrund seht ihr alle Euro-Fahnen und so. Es ist wahnsinnig, wie tief der Marc in dem Game ist. Marc, erzähl doch mal, wie geil fandest du das?
So geil, dass mir fast die Worte wegbleiben. Ich bin natürlich, wie du es richtig sagst, ich bin so deep drin in dieser Fußball-EM. Mein Kopf kreist den ganzen Tag darum. Ich bin sozusagen schon zum Ball geworden. Nur noch mit Luft gefüllt. was für ein Artikel, Markus. Es ist fast wie eine spiegelglatte Wand, an der man irgendwo Halt sucht, geistig. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist natürlich, was der Artikel, ich kenne den Zynismusgrad oder den Sarkasmusgrad zumindest dieses Artikels nicht. Es ist natürlich ein großes Produktgefeature und MCM-Gefeiere und Coq Sportif und so weiter. Was mir dazu einfällt, ist, dass man aber natürlich eine absolute Marketing-Sellout-Masterclass von dem Thema Fußball, von der FIFA und so nehmen kann, von neuen Auflagen, von Luxusprodukten aus Alltäglichem, also dass die genau wissen, wie man was wie vermarktet, wie man als Partner reinnimmt, wie man Lizenzen verkauft für jeden kleinen Fitzel, jeden kleinen Schnippelchen, den man mitvermarkten kann. Das mit der Mode habe ich nicht verfolgt. Ich weiß zum Beispiel, habe ich neulich gehört, dass jede Hymne für die Meisterschaften in diesem Jahr, ist es ja dieses Fire, dieser Song, da gibt es eine musikalische Phrase, die ist von der FIFA vorgegeben, die musste eingebaut werden. Und diese Musik, das ist dieses dieses Woha, weißt du, dieses Unwortgesungene. Ja, so eine Art Schalala eben. Und das haben die als Ton, als musikalische Marke eingetragen. Ja. Das muss in diese Hymnen rein und damit gehören diese Hymnen und auch die damit anfallenden GEMA-Gebühren zum großen Teil der FIFA. Also so komplett durchgemasterclassed ist das, was Vermarktung angeht. Und von mir gibt es für all, also gibt es für den Artikel, für das Thema, für die EM und für die Marke MCM erstmal die rote Karte. Das ist auch mein Motto. Meine rote Karte für die EM bezieht sich hauptsächlich auf Mode. Ich habe aber die ganze Zeit an deine großen Idole natürlich denken müssen, weil also es gibt ja in Deutschland so viele Vollmarketing-Profis und ich muss natürlich an deine großen Idole, die Kaulitz-Twins, denken. Ja,
natürlich,
denken,
natürlich.
Die auch die großen Meister in der Vermarktung sind und jetzt auch ganz viel erzählen, wie sie schon als Kind Hackfleisch durchgewolft haben und deswegen jetzt natürlich für McDonald's die große Kampagne fahren. Das ist natürlich klar, muss immer mit ganz viel Herz und Heritage.
Du bist ja nur eifersüchtig, dass ich jetzt Teil der Kaulitz-Hills bin, adoptiert worden bin von Frau Klum, dass ich jetzt mit in der Gang bin, dass ich jetzt bei dem neuen Fernsehformat dabei bin, dass ich jetzt auch mir diese Frisur wachsen lasse und so weiter. Also bist einfach nur eifersüchtig.
Jetzt von Heidi oder den beiden oder von dem Hund? Von wem jetzt?
Von allen halt, irgendwie ein bisschen. Und ja, aber das ist so halt, Marc, wenn er eifersüchtig ist. Er hat Fußball, ich habe halt Glitzer und Glamour. So ist das halt. Haben wir doch alle was davon. Nein, aber ganz im Ernst, ich finde das unfassbar amüsant, dieses Hochgejazze von, also du hast halt diesen Fußballspieler mussten früher Vorbilder sein, warum auch immer, habe ich auch nie verstanden, warum Fußballspieler, Sportler Vorbilder sein müssen und man sich daran orientiert, Fleiß, Disziplin und so weiter. Und wenn es dann Skandälchen gab oder Skandale und so weiter, dann ist man so erschüttert gewesen, sind die Leute gefallen. Nur damals, als ich tatsächlich auch nochmal Fußball gesehen habe, als junger Knabe, Paul Breitner, Pierre Littbarski, die hätte man niemals zu Models gemacht, die waren halt gesellschaftlich angesehen, bekannt und so weiter. Aber ich habe so beobachtet, dass ab 2006, also auf einmal die ganzen Fußballspieler so zugehackt waren, also über riesen Tätowierungen, dann halt über die Schönheit der Spieler, dann das Lifestyle-Thema rein, dann natürlich auch bei Beckham natürlich. Beckham, ganz großes Thema, schon vor der WM natürlich 2006 und so. Dann hast du so Volkshelden wie Diego Maradona gehabt und so weiter. Und es ist so dieses, was ich so wahnsinnig interessant finde, warum man dann als Sportler, also ich meine, wir reden über Fußballer, die natürlich hart an sich, also hart trainieren, das ist deren Job und so weiter. Also das ist jetzt, ich verstehe sowas nicht, aber auch kein Disrespect, aber das ist deren Job. Aber ganz ehrlich, wenn man einen Ball von A nach B tritt und wieder zurücktritt und guckt, dass er nicht, dass er Runde nicht ins Eckige geht, und dann weiß ich nicht, warum das eine riesen gesellschaftliche Relevanz hat. Und dieser ganze furchtbare Nationalismus mit dem Fahnen rausgehangen, mit dem sozusagen auch dieses Nationalstolz-Thema, dann auch dieses Fansein, was damit verbunden ist, das verstehe ich alles nicht. Das finde ich alles hochgradig suspekt, problematisch und so weiter. Und dann finde ich es doch sehr auffallend, wie dann diese SportlerInnen dann, aber hier in dem Fall sind wir ja bei der Herren-WM, EM, dass sie so diese Vorbilder werden, Sexsymbole werden, sowas wie Supermodels sind und so weiter und so weiter. Das ist halt Boulevard, ne? Und das ist immer so, was ich sehr amüsant wahrnehme. Ich kann dein Motto komplett verstehen. Ich bin ja vollkommen bei dir. Wollte nur noch diese Verwunderung, diese maßlose Verwunderung, die mich schon seit Jahrzehnten umtreibt, nochmal äußern. Und ich glaube, wir haben jetzt die letzten 5 Hörerinnen oder Hörer endgültig verloren. Wir machen es jetzt nur für uns, Marc, und mit dem MCM-Täschchen in der Hand und der Deutschlandfahne, die wir verbrennen, der anderen, so wird es sein.
Genau, so gehen wir in die dritte Halbzeit.
Genau so, ja. Mein Lieber, gib mir meine letzte Schlagzeile.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, du kriegst noch eine gesalzene dritte Schlagzeile, die mich ehrlicherweise von allen, die wir heute hatten, von die ich für dich präsentiert hatte, am spannendsten fand, deswegen als Goodie zuletzt, ist von ndr.de eine Schlagzeile. Und zwar: Kunsthalle Osnabrück, Macher und Künstlerin verteidigen kritisierte Ausstellung. Der Artikel ist von heute, vom 18. Juni. Ich zitiere: Die Kunsthalle Osnabrück zeigt seit dem 15. Juni die Ausstellung »Kinder, hört mal alle her«. Die Schau provoziert und löste bereits am ersten Tag scharfe Kritik aus. Gerade erst hat die Kunsthalle Osnabrück ihre Tore für Besucherinnen und Besucher des neuen Ausstellungsprogramms geöffnet. Da regt sich schon Protest. Und darum geht's. Nackte Menschen, schwarz maskiert, laufen durch den Raum. Von der Decke hängt das überlebensgroße Modell eines neugeborenen Meerschweinchens. Die bayerisch-berlinerische Künstlerin Sophia Süßmilch lässt durch Klavier und Sopran untermalen. Um die Kinder vor dem Leid in der Welt zu bewahren, sollen Mütter das Gebären verweigern oder ihren Nachwuchs verspeisen. Das ist die Botschaft. Die CDU fordert, in Klammer, wie könnte es natürlich anders sein, ist mein Kommentar, den Boykott. Für den Osnabrücker CDU-Politiker Marius Keite ist die Performance fehl am Platze. Er ruft zum Boykott auf. Wenn ich den Anschein erwecke, dass ich eine Familiendauerausstellung mache und dann so eine Performance damit verbinde, ist das genau das Gegenteil von dem, was ich mit einer familienfreundlichen Ausstellung verbinde. Uns ist wichtig, wir möchten gar nicht in die Kunstfreiheit eingreifen, sondern wir möchten, dass die städtischen Mittel, die dafür bewilligt wurden, auch für eine familienfreundliche Ausstellung verwendet werden. Künstlerin Sophia Süßmilch wirft der CDU politisches Kalkül vor. Die Künstlerin Süßmilch hat belustigt auf die Vorwürfe gegen ihre Ausstellung reagiert und wirft der CDU ihrerseits dreistes Framing vor. In einem Interview mit NDR Kultur sagte sie, bei dem Angriff der CDU gehe es um gar nichts. Um sie, niemand von der CDU sei in der Ausstellung gewesen und es habe auch niemand mit ihr geredet. Sie sieht die Kritik vielmehr als politisches Kalkül. Die Kunsthalle Osnabrück hat die Performance übrigens selbst im Vorfeld als nicht kindgerecht bezeichnet und sie in die Abendstunden verlegt. Ein letzter Satz noch dazu. Wir wissen, dass bestimmte Themen, die Ausstellung von Sophia Süßmilch anspricht, große Gefühle anspricht. Das war uns bewusst und wir haben Vorkehrungen getroffen, dass Menschen, die von Kinderlosigkeit betroffen sind, die vielleicht ein Kind verloren haben, dass sie selbst abgeholt werden mit ihren Emotionen. Das ist unsere Aufgabe als Kunsthalle. Das bedeutet aber nicht, diese Themen nicht zu verhandeln.
Ja, liebe Fugis, heute haben wir es wieder geschafft. 6-mal Verachtung. So sind Marc, so bin ich, so sind wir, so ist Fugengold. Fugengold ist einfach ein verrottetes Kollektiv an Negativität. Das Motto der Verachtung, kurz und knapp, boykottiert die Boykottgesellschaft. Mich kotzt das so dermaßen und mich langweilt es zu dem, dass überhaupt keine differenzierte gesellschaftliche Auseinandersetzung bei vielen Themen mehr stattfinden kann, weil es sofort nicht darum geht, was soll etwas sein, was möchte etwas darstellen, warum haben Künstlerinnen sich für eine bestimmte Form der Drastik, der Darstellung und so weiter entschieden. Ich erinnere hier an die grandiose Folge von Lotte und Marc zur Skandaloper. Da habt ihr das ja sehr ausführlich auch nochmal und sehr differenziert diskutiert. Also der Diskurs, also heute, der große deutsche Philosoph Jürgen Habermas, 95 geworden, ja, ist sozusagen, geht ja um kommunikative Vernunft, nichts steht außer Frage, alles muss diskutiert werden, das bessere Argument setzt sich durch und so weiter. Also es ist eine Grundfeste von demokratischen Gesellschaften und dass das sozusagen immer, also man muss, man hat schon sozusagen diesen Filter im Kopf voraus, eilender Gehorsam, wer könnte sich darüber aufregen, wenn ich das tue, an wen muss ich denken und so weiter. So geht die Arbeit am Eigentlichen, die Arbeit am Werk, die Arbeit auch am Schock, und ich erinnere da an Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz, wo nämlich das Schockerlebnis der Wirklichkeit, das Schockerlebnis auch mit der Kunst, mit dem Film, also er hat das Beispiel für den Film, die Schockwirkung des Films, ja, dass das doch ein unglaublich bildendes Erlebnis ist und dass wir diese Schockwirkung des Realen, die Schockwirkung der Kunst und so weiter immer wieder unter Verdacht stellen, immer wieder abschaffen wollen, alles weichzeichnen wollen oder nur an eigenen Interessengruppen, das darf sein, das darf nicht sein und so weiter. Und wenn man auch diese Argumente hat, ich möchte jetzt nicht auf die Inhalte konkret eingehen, sondern nur, weil das muss man auch gar nicht, weil das wieder ein sehr gut ausgewähltes Beispiel dafür ist, ist es aber so, dass man dann sagt, ja, wen trifft man denn da alles, wen greift man an, wen könnte man retraumatisieren und so weiter, dann denkt man aber nie darüber nach, wer möchte das denn sehen und warum möchten das Leute sehen und warum möchten sie sich auseinandersetzen und warum können sie diskutieren und so weiter und warum wird dann jede und jeder, der das dann sehen möchte, sich auseinandersetzen möchte, mit zu TäterInnen, zu vermeintlichen TäterInnen an dem Verbotenen, nicht Erlaubten, dem Widerwärtigen und so weiter, und das ist etwas, was mich gleichermaßen aufregt und unendlich langweilt, aber jedes Mal, wenn ich immer wieder darauf treffe, ist der Boykott in mir gegen den Boykott groß, deshalb boykottiert die Boykottgesellschaft.
Ein perfektes Motto dafür, das gefällt mir extrem gut. Ich habe es auch gelesen, ich musste natürlich, habe ich sofort an uns gedacht, hat mir auch Lotte gezeigt, die Headline wieder, musste sofort denken, das ist der perfekte Fugengold, auch deinen Take dazu zu hören. Und ich muss noch auf eine Sache im Konkreten eingehen, was ich natürlich extrem verlogen finde, ne? Wenn dann der CDU-Politiker sagt, wir wollen natürlich nicht die Kunstfreiheit damit einschränken, aber die Fördermittel kürzen.
Ja, genau.
Muss man ja ganz klar sagen, ja, was heißt das denn im Kunstmarkt für ganz, ganz viele kunstschaffende Menschen? Kein Geld bedeutet halt oft keine Bühne, keine Öffentlichkeit, oft keine Mittel, also am Ende des Tages keine Kunst. Dann kannst du zwar nicht die Freiheit, aber zumindest die Sichtbarkeit oder Machbarkeit nehmen.
Genau.
Wo genau dann der Unterschied liegt, muss man irgendwie noch erklären. Und also auch wirklich genau wie du gesagt hast, aber ich fand's halt richtig schäbig, weil ich finde gerade die Ausstellung und das Thema, so provokant das mit Sicherheit ist, da stecken natürlich mega interessante, hochpolitische Themen dahinter, sei es Abtreibung, sei es Klimakatastrophe, sei es Zukunftsperspektive für die Jugend. Alles, was du irgendwie hochpolitisch lesen könntest, wo du als Politiker sagen könntest, ey, lass mal in ein Gespräch gehen, mega interessant, ja, so über Themen der Zeit und der Gesellschaft zu sprechen. Ja, wäre natürlich vielleicht zu komplex oder spannend gewesen.
Liebe Fugis, ey, Halleluja. 6-mal Nein, 6-mal Verachtung. Ja. Jetzt huschen Marc und ich in die Haltung, runden das Ganze ab und entlassen euch in einen, wenn ihr es hört, ist Donnerstag, jetzt ist Dienstag, der 18. Juni, 21.41 Uhr, also die perfekte Zeit, in die Haltung zu verschwinden.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Marco, ein Kessel buntes wieder. Du wusstest nicht, was ich von dir wollte. Ich wusste nicht, was du von mir wolltest. Wir sind zu klaren Haltungen gekommen. Wir sind zu klaren Motti gekommen, zu klaren Einschätzungen und Rahmungen gekommen. Was wäre unser kurzer, pointierter Wrap-up deiner und meiner zu den Themen, die wir verhandelt haben, wenn wir das so ein bisschen in eine Gesamtschau der Unterschiede bringen? Mhm.
Wir haben also die Motti, meine Motti zu deinen Schlagzeilen sozusagen. Ich fasse kurz zusammen. Es ging um Benjamin Blümchen canceln und die intellektuelle Grabbelgruppe. Dass Graffiti keine Konzertaussage sind. Da ging es um Rod Stewart und Fuck Putin. Und es gab noch die rote Karte für den Fußballkommerz. Die würde ich an der Stelle mal so ein bisschen unter Feuilleton und Boulevard vor allen Dingen packen. Außerdem haben wir tatsächlich sowas von gar keine Ahnung von Fußball und haben uns einfach über die Monetarisierung amüsiert. Aber die anderen Sachen fand ich interessant, weil das Themen sind, die wir vorher auch schon mal hatten. Wo es darum geht, welche komplexen Themen werden eigentlich gerade wie verhandelt, auch von Medien, vom Journalismus. Und natürlich schauen wir aufs Feuilleton, klar. Aber gerade in kreativen Themen und künstlerischen Themen natürlich sich ganz, ganz viel Haltung zeigt. Und der Umgang damit, ja, das sieht man ja auch an den Mottis unserer Verachtung, uns so nicht reicht. Und wir wünschen uns einen tieferen Einstieg. Und mal gucken, Markus, wo wir den in Zukunft finden oder wo wir da selbst dafür sorgen müssen.
Sehr, sehr schön. Ja, du hast mir ein Stilthema gestellt, einen Männertypus vorgestellt, ja, wie man sozusagen als Mann heute sein sollte oder was der Trendmann der Saison ist, ja. Und mein erstes Motto war eine Rotten Tomato für den Hot Rodden Man. Dann hast du mich konfrontiert und abgeholt, sag mal, gegen auf der Medienebene. Die Medien suchen die Menschen haben die Medien verlassen. Auch das war, Social Media erfolgreicher als traditionelle Medien. Auch hier sozusagen war mein Motto gegen das Kalenderspruch werden der Gegenwart. Und das dritte Thema, das du mir präsentiert hast, war der Boykott gegen die Ausstellung in Osnabrück. Und da war boykottiert die Boykottgesellschaft. Naja, und ich mache es einfach nicht mehr kleiner in diesem Podcast. Ich mache es wirklich nicht mehr kleiner. Ich mache es nur noch ganz groß. Deshalb hier und heute am Dienstag, dem 18. Juni um mittlerweile 21.44 Uhr stellt Markus S. Kleiner die Fugengold-Vertrauensfrage an die Gesellschaft in ihrem Status quo.
Mit dieser Aussage von Professor Dr. Markus S. Kleiner, meine Damen und Herren, möchten wir Sie in diesen flauen Donnerstagabend entlassen. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da mit den Fugengold-Feuilleton-Themen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und verbleiben Sie golden.
Good night and Good luck.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.